Schatz. Wollen wir einfach einmal kurz aufstehen und mal gucken, wer hinter uns sitzt? Ja, weil da gibt es Leute, die sitzen dir im Nacken den ganzen Tag, glaub es mir. Hallo, schön, dass ihr da seid. So, das reicht aber schon. Das ist genug Emotionalität für Bremen, finde ich jetzt. Also, das lassen wir jetzt hier. Bei Abba Vater das pralle Leben finden, das ist das Thema von dem heutigen Nachmittag. Und ich weiß nicht, ob du diesen Flyer in den Händen gehalten hast, da stehen schon große Worte drauf. Wie kann ich Frieden schließen mit meiner Biografie? Warum musste das mir geschehen? Ne? Warum scheinen die anderen es leichter zu haben als ich? Wo und wie finde ich das Glück meines Lebens? So, Heinrich, und jetzt lade ich dich ein, dass du mal Antwort gibst. Wer kann Antwort geben auf all diese vielen Fragen? Ja? Aber es sind doch Fragen, die uns wirklich beschäftigen. Wer von euch hat Geschwister, leibliche Geschwister? Da fängt es doch schon in der Familie an. Warum geht es dem einen Bruder so, der einen Schwester so und dem anderen so? Da fangen doch schon die Ungerechtigkeiten oftmals an. Ja? Warum ist der andere immer bevorzugt worden? Und warum bin ich benachteiligt worden? Warum gibt es Krankheit auf der Welt? Behinderung? Warum musste mich das treffen? Oder warum mich nicht? Ja, alle anderen haben es bekommen, aber ich nicht. Ist Gott nicht doch irgendwie ein bisschen willkürlich und ungerecht? Und wir leben jetzt hier im 21. Jahrhundert. Hallo, wir leben so gut wie die Maden im Speck, so gut ging es keiner Generation unseres Volkes zuvor. Also ich habe keinen Krieg erlebt bisher. Also im Fernsehen schon, aber nicht persönlich. Ich habe noch nie Hunger gelitten. Also ich habe schon viele Diäten mitgemacht, ja, aber nicht Hunger gelitten. Ich lebe auch. Ich bin nicht tot. Aber ich habe schon viele Menschen sterben sehen. Hey, wie passt das alles mit der Liebe Gottes zusammen? Darum geht es heute Nachmittag. Und dann heißt das Thema bei Abba Papa das pralle Leben finden. Und nun können wir nun bestimmt auch, uns fällt ein Bibelvers dazu ein. Ne? Also da muss man immer den Bernhard fragen. Bernhard, das ist mein Freund Bernhard. Bernhard, wo steht in der Bibel, dass Gott uns pralles Leben gibt? Fällt dir da ein Bibelvers zu ein? Jesus sagt,
kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken oder Frieden geben.
Zum Beispiel da, Matthäus 11. Oder noch eine gute Stelle, Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, und zwar Leben im Überfluss. Das volle Leben, das pralle Leben. So kann man sagen, ja, das steht in der Bibel, da sind immer große Worte. Ne? Zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sagt Luther. Wörtlich steht da, mir fehlt nichts. Kommst du auf ein Seelsorgeseminar? Hat eine gute Freundin von mir erlebt, geht auf ein Seelsorgeseminar, da bekommt jeder ein Schnitt Papier. Schnipsel Papier, da steht drauf, ich habe ein sehr gutes Leben. Und über diesen Satz sollte jeder am Anfang dieses Seelsorgeseminars mal einen Augenblick nachdenken. Klar, wenn man unter Christen ist, müsste jeder Amen sagen, ist doch klar, Gott ist ein guter Gott, das wissen wir, ne? Aber jetzt halt mal einen Augenblick diesen Satz aus. Ich habe ein sehr gutes Leben. Boah, da fliegen erstmal ein paar Sicherungen raus. Hört ihr auch? Ja, natürlich. Ja, aber. Nein, ja, aber. Wir lernen eine neue Sprache. Ja, aber. Nicht ja, aber. Ja, aber können wir sofort sagen. Gerade wir Deutschen. Ja, aber wenn dann nicht das und das und das und das gewesen wäre in meinem Leben. Im Großen und Ganzen, ja, kann ich sagen, Gott ist ein guter Gott, aber es gibt ein paar Laufmaschen in meinem Leben, die verstehe ich absolut nicht. Und irgendwie habe ich den Eindruck, hier hat jeder so sein aufgeklapptes Taschenmesser in der Hose. Ja, wir sagen alle, dass Gott lieb ist, der liebe Gott, ja. Aber ich vermute mal, dass jeder von uns irgendwo eine Leiche im eigenen Keller hat oder zumindest wissen wir, wo die Leichen bei anderen herumstinken könnten, wo wir sagen, das verstehe ich nicht. Wie passt das zusammen? Ein guter Freund von mir hat jetzt gerade seinen 22-jährigen Sohn verloren. Tödlicher Autounfall. Wie passt das zusammen? Mit der Liebe Gottes. Da läufst du doch die Wände hoch, oder? Ach, schlimmer geht immer, sage ich euch. Eine gute Freundin von mir, dein Bruder hat das erlebt, dass die Frau mit ihren beiden Kindern beim Autounfall tödlich umgekommen sind. 3 Leute auf einen Schlag, wusch, weg. Leben beendet. Nun, das sind ja alles Extrembeispiele. Gott sei Dank passiert das ja uns nicht. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass das Leben wie so russisches Roulette ist. Du setzt dich in dein Auto, es könnte immer was passieren. Oder wir haben alle Corona überlebt. Oder einige von uns haben noch den Krieg vor Augen, die Flucht. Weißt du, dass ich hier bin, ist ein Wunder. In derselben Nacht, in der meine eine Oma von der Bombe getroffen wurde, in Lodz, es war der 16. Januar 1945, Krieg war kurz zu Ende. Meine Vorfahren waren Deutsche, die in Polen gelebt hatten. Eine Bombe haben die Russen auf Lodz geworfen und meine Oma väterlicherseits lag im Krankenhaus und das Krankenhaus wurde bombardiert und sie starb. Meine andere Oma, mütterlicherseits, mit meiner Mutter und ihrem Vater, die sind durch diese Bombe, die da auf die Stadt gefallen sind, auf vielen Wegen mit deutschen Soldaten, die am Rückzug waren, in Kontakt gekommen und die haben gesagt, ihr dürft mitkommen auf dem Munitionswagen. Ganz sicherer Platz. Und der ganze Treck der Soldaten ist in Gefangenschaft geraten, nur dieser eine Munitionswagen nicht, auf dem meine Mama mit meiner Oma und ihrem Opa saß. Weißt du was, ich will dich nicht mit Kriegsgeschichten langweilen, aber es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Gottfälle. Es gibt nur Geschichten. Was sammelst du? Einige sammeln Muscheln. Wer sammelt gerne Muscheln hier? Ja, Steine, so zum Anmalen. Ja, Steine. Wer sammelt gerne Geld? Eigentlich, das ist interessant, können wir nachher mal eine Kaffeepause machen. Wir Deutschen sind ja alle Sammler, eigentlich alle Menschen sind Sammler. Wir sammeln irgendwas, ja, von verrückte kleine Figuren oder meine Frau hat lange Zeit Giraffen gesammelt. Unser ganzes Haus war voller Giraffen, sage ich euch. Also nicht lebendige, aber das hat auch andere Zeug hat auch schon gereicht. Ich sammle Herzen, aber ich sammle noch was anderes. Ich sammle Geschichten und ich glaube, Gott sammelt auch Geschichten, Menschengeschichten. Biografien, deine Geschichte. Deine Geschichte ist kein Zufall. Keine menschliche Geschichte ist Zufall. Jede Geschichte kann anders ausgehen. Jede Geschichte ist auch noch nicht zu Ende geschrieben. Wenn du dein Leben mal dir in Form eines Buches vorstellen solltest, was für ein Buch wäre das? Wäre das ein Krimi? Oder ein Drama? Eine Liebesgeschichte? Ein Fortsetzungsband? Aber deine Geschichte ist enorm wichtig. Ist einzigartig. Kein Mensch auf der Welt hat dieselbe Geschichte, die du hast. Diese Bibel ist ein Buch voller Geschichten. Du weißt, dass die Bibel eigentlich, es heißt das Buch, aber es sind ja viele Bücher drin. Wie viele sind es? Also jetzt mal ein bisschen Bibelunterricht hier in der Ekklesia-Gemeinde in Bremen. 66, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Man kann sich das immer gut am Propheten Jesaja merken. Der Prophet Jesaja ist ein Buch, aber hat auch so einen ziemlichen Einschnitt. In den ersten 39 Kapiteln geht es anders zu als in den letzten 27 Kapiteln. Ab Kapitel 40, tröstet, tröstet mein Volk, hört sich es anders an. Das Buch ist entstanden in einem Zeitraum von Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren. Daran haben mitgeschrieben Männer, Frauen, Weise, Gelehrte, einfache Leute, in verschiedenen Sprachen sogar. Und es hat nur ein einziges Eine einzige Botschaft, dass Gott uns Menschen liebt. Und genau dasselbe ist mit deiner und meiner Lebensgeschichte. Wir sind ganz unterschiedlich. Jeder von uns hat eine ganz unterschiedliche Farbe. Das Wort Person, Persona aus dem Lateinischen, heißt Klang, Farbe, Ton. Die Esoteriker haben das immer schon gewusst. Jeder hat seine eigene Farbe. Das stimmt auch. Ich glaube auch, dass in Gottes Herzen für uns, für jeden von uns, Gott liebt bunt. Bunt ist seine Lieblingsfarbe. Ne, Schwester, du hast den richtigen Schal heute um. Ja? Bunt ist Papas Lieblingsfarbe. Er hat den Regenbogen erfunden. Und vor seinem Thron in der unsichtbaren Welt, in der neuen Welt Gottes, ist ein riesengroßer Regenbogen. Gott liebt es bunt. Er liebt die Vielfalt. Er mag die vielen, vielen Geschichten. Und glaub mir, deine Geschichte ist nicht umsonst. Wenn wir etwas gelernt haben in der Liebe des Vaters, dann ist, dass das, was uns passiert, nicht umsonst ist. Niemals. Es kann schrecklich sein, es kann furchtbar sein. Du kannst überhaupt nicht verstehen, warum und wieso Gott jetzt diese Zutaten in deinem Leben gebraucht. Ich habe das oft erlebt, dass Menschen mir begegnet sind und gesagt haben, wie kannst du sagen, dass Gottes Gedanken reine, pure Liebe sind? Ich bin das Ergebnis einer Vergewaltigung. Da ist nichts Gutes an meinem Leben. Es können schreckliche Dinge passieren, wirklich furchtbare Dinge. Ja? Und die will ich niemals nivellieren und die wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Aber Gott kann die schlimmsten Dinge, die größten Katastrophen, kann er in Licht und Herrlichkeit verwandeln. Das kann er wirklich. Vor Jahren hatte ich das Privileg, kann ich gerade so sagen, eine Frau zu treffen, die ein ganz schweres Leben hatte. Die war Missbrauchopfer in einer furchtbaren Familienverquickung. Dort in der Familie wurde sie rumgereicht. Also so das, was man in der Presse manchmal hört an schlimmen, schlimmen, schmutzigen Sachen, das hat sie an ihrem eigenen Leib erlebt. Und es waren ihre Verwandten, es waren Onkels und es waren Brüder und es waren Menschen eigentlich, mit denen sie blutsverwandt war, die sie auch niemals mehr loswerden würde aus ihrem Leben. Und es war furchtbar. Sie ist durch die Hölle gegangen. Und dann ist sie durch einen Heilungs- und Reinigungs- Vergebungsprozess gegangen über viele Jahre. Sie war sehr, sehr zerstört. Mittlerweile ist diese Frau eine Seelsorgerin, die vielen anderen Frauen hilft, die das ähnliche Schicksal erlebt haben, dass sie missbraucht worden sind. Und sie sagt, ich kann nur helfen, ich habe nur diese Vollmacht, weil ich selber weiß, was es bedeutet. Paulus sagt das mal so, der Trost, mit dem du getröstet wirst, kannst du geben einem anderen. Da hast du Vollmacht. Ja, wenn hier jemand im Raum ist, der sagt, ich habe ein behindertes Kind, dann können wir anderen gute Ratschläge geben. Wenn du kein behindertes Kind hast, halt lieber die Klappe. Halt lieber die Klappe, weil du weißt nicht, was das bedeutet, ein behindertes Kind zu haben. Aber wenn jemand selber da durchgegangen ist, der kann reden, der kann trösten, der kann erzählen, der kann nicht nur Ratschläge geben, der hat Weisheit, der hat Lebensweisheit. Darum, wenn du etwas Schlimmes erlebst in deinem Leben, etwas, wo du sagst, ich verstehe nicht, wie das mit der Liebe Gottes in irgendeiner Weise zusammenhängen soll und dann noch mit prallen Leben, da soll noch Leben drin zu finden sein, ja, das Überleben vielleicht, okay, Überleben, ja, aber Leben, doch, es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Und die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Und davon möchte ich heute Nachmittag nur eins hervorholen. Your test will become your testimony. Heißt ein Satz im Englischen. Deine Prüfung wird dein Zeugnis werden. Das, was du erzählen kannst, wo du Vollmacht hast. Wir haben in der Vaterherz Offenbarung seiner Liebe, also weißt du, manchmal wird uns nachgesagt, ach, ihr seid die mit den Plüschherzen. Ja, sind wir. Halleluja, wir stehen voll dazu. Es ist überhaupt nicht mehr peinlich, ist der Ruf es ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, wenn du den Tod erstmal gestorben bist, als Mann mit einem Plüscherz vor uns zu stehen. Und wenn du dann merkst, dass darin Kraft ist, dass Menschen auf einmal merken, Gott hat ein weiches Herz und nicht ein hartes Herz. Und vor allen Dingen, du kannst auch dein Herz mit diesem Herz in Berührung bringen. Wow, das ist wunderbar. Aber wir haben viele, viele andere Dinge auch entdeckt und manchmal kann man das so schnell wegschubsen und sagen, naja, das sind so die emotionalen Leute und so. Du, ich könnte dir hunderte, wenn nicht sogar tausend Geschichten erzählen von veränderten Biografien, wo Biografien neu geschrieben werden. Weil das tut der Vater, das ist seine Kraft. Menschen wollen es manchmal böse machen mit uns. Ja, es gibt einen, der ist hinter uns her. Wie in so einem Krimi. Kennt ihr manchmal so im Krimi? Ihr guckt ja alle kein Fernsehen hier mehr. Ne? Ihr seid ja so heilig, was? Das Bild des Tieres kommt in euer Haus, soll nicht rein, oder? War ein Witz, das ist mein norddeutscher Humor, ihr versteht mich doch. Also, kennst du so einen Krimi? Und dann ist einer hinter dir her und der will dir ans Leder. Der hat nur eine Absicht, dich fertig zu machen. Kennen wir doch, oder? Das kennen wir doch. Da gibt es einen, der will mich fertig machen. Mr. Dunkel, der Teufel, der will mich fertig machen. Und warum hasst der mich so? Warum hasst der dich so? Warum will er dich fertig machen? Ja, weil du Gottes Kind bist. Wenn du mich verletzen wolltest, kannst du mich schlagen. Mal gucken, ob wir das beide schaffen. Ja? Aber wenn du mich wirklich verletzen wolltest, wenn du meine Frau und meine Kinder antastest, boah, das verletzt mich viel, viel mehr. Und weil wir die Kinder Gottes sind, weil wir nach seinem Namen genannt sind, wir sind Papas Kinder, Papas Lieblingskinder, deshalb greift der Teufel uns an. Deshalb verletzt er uns, deshalb verklagt er uns die ganze Zeit. Sagt, guck mal, was du willst mir was sagen? Du bist eine Prinzessin, du bist ein Prinz, du bist ein Kind Gottes. Guck dich doch mal an. Du hast hier gar nichts rumzumucken. So, und wir fallen schnell auf den Vater der Lüge rein. Interessanterweise, wie wird er genannt? Vater der Lüge. Johannes 8, Jesus nennt ihn Vater der Lüge. Aber der Teufel ist kein Vater, der ist impotent. Der kann nämlich nicht Leben erzeugen, der kann nur zerstören. Er ist der Destruktor, er ist der Kaputtmacher. Er ist nicht ein Schöpfer. Wir haben nicht zwei Väter, zwei Götterväter. Der schwarze Gott, das ist der Teufel, und der weiße Gott, das ist unser Gott. Und die kämpfen jetzt miteinander und wir müssen jeden Tag gucken, so, na, wie wird es ausgehen? Wer wird gewinnen? Ein Indianer hat das mal gesagt, in mir kämpfen zwei Hunde und wem ich ein Schwarzer und Weißer, und wem ich mehr zu fressen gebe, der ist der Stärkere. Ja, klingt irgendwie weise, aber bei Gott stimmt das nicht. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Vater. Nur einen ewig Vater, das ist unser Vater. Und der Teufel maßt sich an, ein Vater zu sein. Aber er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an, sagt Gottes Wort. Und was will er denn kaputt machen? Er will die Identität kaputt machen, die Gott dir geschenkt hat. Deine Einzigartigkeit, dein Klang, deine Farbe, dein Ton will er versauen, sodass du nicht mehr zu erkennen bist. Wenn man viele Farben miteinander mischt, wisst ihr, welche Farbe rauskommt? Kackbraun. Darum haben sich das die Nazis auch damals gewählt, ja, als ihre Farbe. Braun, also nichts gegen Braun, Braun ist auch eine schöne Farbe, aber wenn du irgendwie diese Matschikowski-Farbe, ja, wo alles nur durcheinander ist, weißt du bist einzigartig, deine Farbe ist einzigartig. Niemand strahlt so wie du, niemand lächelt so wie du, niemand guckt so wie du. Da kannst du ein eineiger Zwilling sein, du bist einzigartig. Niemand hat die Biografie, die du hast, auch mit den dunklen Seiten. Rechtfertigt das alle dunklen Seiten meines Lebens? Nein, niemals. Niemals. Aber Gott hat die Macht, die Vollmacht, aus den dunkelsten, schlimmsten Stunden deines Lebens etwas Herrliches zu machen. Und die Bibel ist voll von solchen Zeugnissen. Your test, deine Prüfung, will become a testimony, wird dein Zeugnis werden. Paulus kann sagen im 2. Korinther 6, solche sind etliche unter uns gewesen. Wir waren homosexuell, wir waren drogenabhängig, wir waren Lügner, wir waren gewalttätig. Das gehört zu unserem alten Leben sogar dazu. Und diese Spuren, die verleugnen wir nicht. Die sind Teil unserer Biografie. Wenn du geschieden bist, bist du geschieden. Wenn du gescheitert bist, bist du an irgendeiner Stelle deines Lebens gescheitert. Das wird immer zu deinem Leben dazu gehören. Nur wie gehen wir damit um? Verdrängen wir das? Versuchen wir da irgendwie schöne Blumen drauf zu kleben und so, dass es keiner sieht? Das funktioniert in der Regel nicht gut. Wenn du bei den anonymen Alkoholikern mal warst, dann wirst du wissen, dort geht man hin in eine Gruppe und da sagt man, ich heiße Matthias und ich bin ein Alkoholiker. Wir sind sowas Ähnliches in der Gemeinde Jesu. Ich bin Matthias und ich bin ein Sünder, aber ich bin auch der geliebte Sohn Gottes. Ja, ich bin ein Sünder. In mir, bis ich bin so viele Jahre Seelsorger, Pastor gewesen, haben so viele Menschen bei mir gebeichtet, Dinge gebeichtet. Ich habe wirklich mal erlebt, dass sogar jemand einen Totschlag mal bei mir gebeichtet hat. Und als er die ganze Situation erzählt hat, habe ich gedacht, er fragt mich, verurteilst du mich? Sagst du, es ist furchtbar, was du da erlebt hast. Aber wie sollte ich dich verurteilen? In meinem Herzen sind genau dieselben Regungen. Wie oft habe ich schon in meinem Gedanken jemanden erschlagen, umgebracht? Ja, das sind wir Menschen. Das gehört zu unseren Biografien dazu, zu unserer Lebensgeschichte. Aber die Frage ist nicht der Momentaufnahme. Weißt du, wenn ich so ein Privatdetektiv wäre und ich hätte dich gerade in dem Augenblick, wo du die Ehe gebrochen hast, hätte ich dich erwischt. Gerade da, wo du betrogen hast, hätte ich dich erwischt. Das ist der Teufel. Und dann kommt er und sagt, hier Beweismaterial, ich habe dich gesehen. Ja? Ist das die letzte Geschichte deines Lebens? Nein, du hast eine Geschichte. Und solange du lebst hier auf dieser Welt, hast du die Möglichkeit, dass neue Kapitel dazu geschrieben werden. Und ich habe so in meinem Geist heute Nachmittag so das Empfinden, dass der Vater sagt, ich möchte so gerne deine Biografie überarbeiten. Wie? Kann man Dinge ungeschehen machen? Nicht in dieser Weise, aber in einer anderen Form. Und davon möchte ich gerne heute Nachmittag erzählen. Und zwar will ich das tun anhand von dem Leben eines Mannes Gottes, den du sehr gut kennst, nehme ich mal an. Sein Name ist Josef. Er ist einer der 12 Söhne Israels. Die Bibel widmet viele Kapitel im ersten Buch Mose seinem Leben. Kapitel 37 bis 50, die lesen wir jetzt alle miteinander. Nein, nicht heute. Aber ich erzähle euch ein bisschen davon und ich glaube, das eine oder andere, das werdet ihr auch wiedererkennen. Es ist ein interessanter Lebenslauf. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Damit fängt schon Drama an. Damit fängt ein Drama an. Ich war der Lieblingssohn in meiner Familie. Meine Familie. Meine beiden großen Schwestern haben darunter gelitten, weil ich war der lang ersehnte Stammhalter. Ne, damals war das ja noch so. Ne, der Name der Familie wurde ja mit dem männlichen Nachfahren weitergegeben. Wisst ihr, wovon ich rede? Ihr guckt mich alle so an. Hat das schon mal einer gehört? Ja? Okay. Was konnte ich dafür? Ich war der kleine Fuzzi zu Hause, der kleine Bruder, ja? Meine Schwestern würden sagen, ich war der kleine Pascha. Vielleicht war ich das auch. Aber das hat so viel Herzeleid in unsere Familie gebracht. So viel Herzeleid. Jetzt überleg mal deine eigene Ursprungsfamilie. Kennst du auch ähnliche Geschichten, dass jemand bevorzugt wurde, jemand benachteiligt wurde? Und das ist tierisch schwer. Ich habe nur 2 erwachsene Kinder mittlerweile, 4 Enkelkinder. Und wie wird man allen gleichermaßen gerecht? Kann man wirklich alle Menschen gleich lieben? Gibt es nicht doch irgendwie so eine innere Präferenz, dass man doch den einen mal bevorzugt? Oder neigen wir nicht alle auch zu Ungerechtigkeiten? Ja, bestimmt irgendwie. Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater. Und als er 17 Jahre alt war, zu seinem Geburtstag, bekam er einen bunten Mantel, einen regenbogenfarbenen bunten Mantel. Du bist heute richtig meine Schauspielerin an dieser Stelle, Schwester. Ja, so einen bunten, schönen Mantel, der fällt total auf, ja? Der fällt auf in der grauen Masse der anderen. Und Josef hatte sowieso schon immer die Nase ein bisschen höher als seine Brüder, weil er war ein Träumer. Er hatte Gesichte und Träume, Visionen der Nacht und die waren nicht ohne, fand ich, ja. Also vor seiner Gabe mussten sich alle anderen immer verbeugen, selbst Sonne und Mond und die Sterne, alle verbeugten sich immer vor ihm. Ja, also irgendwie ein arroganter Kotzbrocken, würde man sagen, ja. Irgendwie, wie kommt denn so einer daher und kann sowas behaupten? Ja, sein Leben hatte viele, viele Facetten. Er war der geliebte Sohn, er war der Träumer, er war aber auch der verhasste Bruder. Nachher war der Sklave in Ägypten von den eigenen Geschwistern in die Sklaverei verkauft. Also ich sage immer, es gibt 2 Orte auf der Welt, wo man tierisch gut verletzt werden kann. Das ist die Ursprungsfamilie, Papa, Mama, Bruder, Schwester, und das ist die Familie Gottes. Nur Brüder und Schwestern. Das sind 2 Orte, wo man so mit offenen Herzen eigentlich leben sollte und könnte und müsste und dürfte und wo man tierisch gut verletzt wird. Und also vom eigenen Brüdern geschlagen, in ein Loch geworfen zu werden und dann einer Karawane, die vorbeikommt, das war Himmelfahrtskommando. Zur damaligen Zeit, sowas überlebte keiner. Ein Sklave hatte eine Überlebenszeit von wenigen Jahren. Wenige Jahre, er war 17 und okay, vielleicht so beste Zeit noch, Testosteron, ein bisschen aufgepumpte Muskeln so. Aber wie lange überlebt man als Sklave? Menschen wollten es böse mit ihm machen, sagt Josef mal später zu seinen Brüdern. Viele, viele Jahre später. Ihr wolltet es böse mit mir machen. Kennst du auch Menschen, die es mit dir manchmal böse machen wollten? Fällt dir da jemand sofort ein? Oh oh, ich höre schon tickern. Nicht nur einer. Es gibt Leute, die können richtig böse sein. Und vor allen Dingen die Menschen, die man so lieb hat. Die anderen, die ganz weit weg sind, okay, die können auch böse sein, aber das stört uns in der Regel nicht so. Aber Menschen, deine Freunde, deine Brüder, deine Schwestern, deine Familie, dein Vater, deine Mutter, dein Pastor, dein Hauskreisleiter, irgendjemand, wo du sagst, dem vertraue ich doch volle Kanne, Susanne, und dann tritt er mir so in mein Herz hinein, dann tut er mir so weh, boah, das tut weh. Seid ihr noch alle bei mir? Willkommen im Club. Das ist Realität, das andere ist Hollywood. Ja, das ist Realität. Wir leben in einer Welt, in der wir Menschen uns einander verletzen. Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Der Druck, den ich bekomme, den gebe ich einfach ungefiltert weiter. An den Nächsten, oder? Das ist leider so bei uns Menschen. Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott wollte mir Gutes tun. Josef lernte, dass Gott alle Zeit in seinem Leben in Kontrolle war, egal wie die Umstände sind. Und da wollen wir heute Nachmittag mal schauen. Gucken wir uns mal Josef nochmal genauer an. Er ging durch die Schule des Vertrauens. Schätzchen, darf ich dir mal was sagen? Alles, was in deinem Leben geschieht, geschehen ist oder noch geschehen wird, wenn du ein Kind Gottes bist, gehört es in die Schule des Vertrauens. Alles. Ohne Abstriche. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Ja? Das ist so ein Bibelvers. Da möchte man Paulus den Hals umdrehen. Wie konntest du sowas schreiben? Das ist ja die glatte Wahrheit. Ja, aber glatt rasierte Wahrheit, würde ich sagen. Das tut richtig weh. Alle Dinge. Was würdest du denn gerne vermeiden? Was würde ich gerne vermeiden in meinem Leben? Sagen, aber bitte das doch nicht. Ich sehe da nichts Gutes drin. Das heißt nicht, dass alles, was meinem und deinem Leben passiert, Gottes ursprüngliche Absicht war. Wer diese Umkehrung macht, der ist auf dem falschen Weg. Weil Gott versucht niemals zum Bösen. Darum leide ich jedes Mal so, wenn wir das Vaterunser nach Lutherdeutsch sagen und führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine falsche Übersetzung. Die ist leider total falsch. Ja? Gott kann gar nicht uns in Versuchung führen. Da steht in seinem Wort drin, Gott führt uns nicht in Versuchung. Genaue Übersetzung wäre, und führe uns durch die Versuchung hindurch. Okay. Martin Luther, wir vergeben dir, dass du uns das eingebrockt hast. Wie dem auch sei. Aber Hauptsache ist ja, die Worte alleine machen es ja nicht. Kenne ich sein Herz? Weiß ich, dass Gottes Herz so ist, dass mein Gott mich niemals hinters Licht führen wird? Ich mag ihn nicht immer verstehen. Oh, ich verstehe ihn oft nicht. Ehrlich gesagt, ich verstehe ihn meistens nicht. Je länger ich mit ihm unterwegs bin, auch jetzt in der Vateroffenbarung, ich kenne lerne sein Herz kennen, ja. Aber warum Gott manches so macht, wie er es macht, das wird mir noch geheimnisvoller. Da ist er manchmal wie meine Frau. Voller Geheimnisse, genau. Aber ich liebe sie und ich liebe Gott und deshalb kann ich Gott vertrauen. Du verstehst nicht seine Wege, aber du kannst sein Wesen verstehen. Wir verstehen nicht seine Wege, viele seiner Wege nicht. Die sind so viel höher wie der Himmel über der Erde, sagt das Wort Gottes. Aber sein Wesen, sein Charakter, Hebräer 1, Jesus ist der Charakter Gottes, das ist der Abdruck, steht im Griechischen. Charakter ist ein Abdruck, das ist die Prägung. Wo ist mein Herz? In das Herz Jesu hat sich das Herz des Vaters eingeprägt. Dass wer Jesus sieht, sieht den Vater. Da gibt es gar keinen Unterschied. Auch beim Bibellesen, ich verstehe viele Bibelstellen nicht. Ich habe 5 Jahre Theologie studiert, ich bin seit 40 Jahren Pastor und Theologe. Ich habe eine Menge Weisheit, ja, und eine Menge Wahrheiten habe ich in meinem Leben gehört, ja, aber ich verstehe doch nicht alles. Ist das schlimm? Aber ich kenne sein Herz, Freunde, ich kenne sein Herz. Ich kenne seinen Herzschlag. Und ich kann mein aufgebrachtes Herz zur Ruhe bringen an seinem Herzen. Und das möchte er heute Nachmittag tun. Weißt du, wenn du gerade durch so eine Situation gehst in deinem Leben, wo du sagst, ich verstehe nicht mehr Gott, wo vorne und wo hinten ist. Ich habe von ungewollter Weise, war ich Mithörer von einem Gespräch, wo jemand hier im Raum sagte, er versteht gerade nicht, was Gott tut. Dann darf ich dir sagen, genau das, deshalb bist du heute Nachmittag hier, um dein Herz an seinem Herzen zur Ruhe zu bringen. Zu sagen, Gott, ich verstehe dich jetzt gerade nicht. Ich fühle dich nicht, ich sehe dich nicht. Alles spricht dagegen, aber du bist doch gut. Ich habe dich so oft erlebt als ein guter Gott. Wie mag es dem jungen Josef gegangen sein? 17 Jahre, als er den bunten Mantel bekam. Dann wird er von seinem Vater hinausgeschickt zu seinen Brüdern. Die Brüder sehen ihre Chance gekommen, sich ihres verhassten, angeberischen Bruders zu entledigen. Sie verkaufen ihn in die Sklaverei, erzählen dem alten Vater, er wäre zu Tode gekommen. Und für sie war er auch gestorben. Manchmal sagen wir ja, du bist für mich gestorben. Ja? Für die Brüder war er gestorben. Aber nicht für Gott. Dann ist er 30 Jahre alt, also 13 Jahre später. Mittlerweile war er bei Potiphar im Haus. Mittlerweile hat er die verrückten Geschichten erlebt, dass Potiphas Frau ihm an die Wäsche wollte und. Dass er ins Gefängnis kam, das war also sicherlich ein Gunsterweis von Potiphar. Normalerweise hätte ein Sklave, der sich an der Frau des Besitzers vergangen hat, der wäre Kopf kürzer gewesen. Also dass der ins Gefängnis kam, das ist ein Hinweis, dass Potiphar seiner eigenen Frau nicht vertraut hat. Ja? Aber Potiphar hat ihn dort vergammeln lassen. 13 Jahre lang Sklaverei überlebt. Und immer noch große Träume in der Nacht von Gott gehabt. Und dann steht er vor Pharao mit 30 Jahren und deutet ihm den Traum von den mageren Kühen und den fetten Kühen und so weiter. Und dann wird er eingesetzt von dem Sklaven, von Zero to Hero, vom Sklaven zum zweiten Mann in Ägypten. Es ist total crazy, sein Leben ist eine absolut crazy, verrückte Geschichte. 9 Jahre später, mit 39 Jahren, stehen seine Brüder vor ihm. Als er 40 Jahre alt war, kommt sein Vater Jakob zu ihm, Jakob Israel. Und dann lebt er 70 Jahre lang mit seiner Familie in Ägypten. Mit 110 Jahren stirbt er. Alleine nur mal diese äußeren Fakten. Weißt du, der Zeitfaktor ist enorm entscheidend in unserem ganzen Leben. Wir zählen die Tage und dieser Körper hat Vergänglichkeit. Ich habe ein Verfallsdatum, deiner auch, ja. Wir sind geboren worden, wir leben gerade jetzt und wir werden irgendwann sterben. Unser Leben besteht aus Zeitabschnitten. Und Zeit kann manchmal so unterschiedlich sein. Ein Tag Urlaub kann einem wie eine Ewigkeit erscheinen. 3 Stunden Schmerzen können auch eine Ewigkeit sein. 13 Jahre war er in der Dunkelheit und wartete. So, und jetzt habe ich mich oft gefragt, warum, als er dann mit 30 Jahren vom Pharao zum größten Mann gemacht, warum ist er nicht einfach hingegangen zu seinen Brüdern, hat da so eine Karawane hingeschickt und hat gesagt, hier, Brüder, jetzt guck mal her, ne? Also hier, ne? Ich bin Zweiter Mann in Ägypten. Und ihr, ich mache euch platt. Hätte er machen können. Er hätte auch später, also 9 Jahre später, es immer noch machen können. Warum macht er das nicht? Warum hat er mit der Rache gewartet? Was meinst du, warum hat er mit der Rache gewartet? Wow, er hatte ein verändertes Herz. Schwester, das ist genau das, wenn Gott Leid uns zufügt, so empfinden wir, das tut er ja gar nicht. Er gewährt, dass es an uns heran kann, an seine geliebten Kinder. Dann hat es nur eine Absicht verfolgt er damit, dass wir verändert werden. Nicht, dass wir zugrunde gehen, dass wir kaputt gehen. Leid hat immer beides Potenzial. Du kannst besser oder bitter werden. Du kannst besser oder bitter werden. Das ist jedes Mal so. Da musst du nicht das Rad von vorne erfinden. Das ist in jeder Lebenssituation, durch die wir gehen. Alles, was uns widerfährt, hat das Potenzial. Es kann dich richtig hart treffen, dass du sagst, ich werde Gott nie wieder vertrauen, oder dass du sagst, ich verstehe dich nicht, Gott, jetzt gerade nicht, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und es ist nicht dann Zisch, Bumm, Krach und sofort steht ein Engel da und alle sind Probleme sind weg. 13 Jahre! Und ich sage dir, schlimmer geht immer. Ne, wenn du denkst, 13 Jahre habe ich doch schon gebetet. Ah, du kannst 40 Jahre, du kannst 50 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du in der Schule Gottes an irgendeiner Stelle nachsitzen musst. Aber ich weiß, dass Gott in seiner Gnade, in meinem Leben kann ich sagen, mich hat so oft nachsitzen lassen, dass ich mich jetzt freue, ein Sitzenbleiber zu sein. Ich möchte nämlich nicht eher weggehen, bevor er die Dinge mit mir wirklich zu Ende gebracht hat. Ich bin so oft schnell aufgestanden und gesagt, hab Hausaufgaben fertig, bin zu Ende, hab meine Lektion gelernt. Ich habe mich selber belogen und andere vielleicht auch getäuscht. Aber Gott alleine weiß, wann du wirklich die Laufmasche in deinem Leben aufgenommen hast, wann du wirklich an dem Punkt bist. Kann es sein, dass Josef ein Problem mit Stolz hatte? Kann das sein? Ich meine, er hatte eine große Verheißung von Gott bekommen, eine große Berufung. Je größer die Berufung, sage ich dir, desto demütiger solltest du sein. Also es ist furchtbar, wenn du eine große Salbung hast. Das ist im Reich Gottes manchmal so. Ich habe das erlebt, ich habe Menschen erlebt mit riesengroßen Salbungen, deren Charakter bei weitem nicht dem entsprach. Und die haben mehr zerstört durch ihre Salbung, durch das Feuer, das auf ihrem Leben war. Weil Feuer kann auch verbrennen. Also Charakter und Charisma, also Gabe, gehört ganz wesentlich zusammen. Ganz wesentlich. Darum ist die Frucht des Geistes der eine Flügel der Taube und die Charismen der andere Flügel. Ja, und wenn du den einen Flügel abhaust, dann bist du wie ein Helikopter. Du drehst dich nur im Kreis. Ja. Gott wusste, was er tat. Er weiß, was er tut in unserem Leben. Warum bestimmte Dinge in deinem Leben einfach nicht durchgegangen sind. Du sagst, warum hat Gott das nicht zu Ende gebracht? Nicht alles ist jetzt von Gott so gewollt. Manchmal war ich selber der Dummbatz, der mir im Wege gestanden hat, meistens sogar. Ehrlich gesagt, also ich habe oft gedacht, der Feind war es, aber eigentlich war ich es. An vielen Stellen meine eigenen falschen Entscheidungen. Aber Gott ist immer größer. Und auch bei Josef, Gott war so viel größer, so viel gnädiger. Er hat ihn in der Dunkelheit seines Lebens als Sklave im Gefängnis, da hat er seinen Charakter, sein Herz geformt. Dass er ein wirklicher weiser Mann wurde. Dass er in einer total heidnischen, gottlosen Umgebung leben konnte und sich völlig unterschied. Dass sein Glaube so fest war, dass er in einer Welt, in der kein anderer glaubte, so wie er, das muss man sich mal vorstellen, es gab keinen anderen um ihn herum am Hof des Pharaos, der so geglaubt hat wie er. Aber er hat seinen Glauben nicht verloren. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, bei den 12 Stämmen Israels tauchen ja Namen auf von zwei Personen, die sind gar nicht Söhne von Jakob, sondern das waren die Enkelsöhne, Ephraim und Manasse. Ne, wenn man die 12 Stämme Israels nimmt, die bekamen ja nachher Anteil an dem Land Israel bei der Landeinnahme, da fällt der eine Sohn Levi weg, weil das waren die Leviten, die Priester, die lebten unter allen Stämmen. Da waren es ja nur noch 10. Und dann fehlte noch Josef. Und Josef bekam in dem Sinne nicht für sich einen Teil, sondern er gab seinen Teil seinen Söhnen weiter. Manasse und Ephraim. Und ich will euch jetzt nicht mit meinen Wahnsinns-Hebräisch-Kenntnissen beeindrucken, die ich wirklich nicht habe, sondern... Aber hinter diesen beiden Namen steckt ein Programm. Manasse heißt, ich habe vergessen. Ich habe das Schlimme vergessen. So nennt er seinen einen Sohn. Und seinen anderen Sohn nennt er Ephraim. Neue Fruchtbarkeit. Da merkst du, was in dem Herzen von diesem Josef passiert ist im Lauf dieser vielen Jahre. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Oh, ich kenne Menschen, ich habe Menschen im Gefängnis begleitet als Seelsorger. Weißt du, wenn du zu Unrecht in ein Gefängnis auch noch gesperrt wirst, ja, und vermeintlich, ja, die meisten Menschen sind ja alle Opfer, wir sind ja alle Opfer, ne, so nach dem Motto. Und was man da für Pläne schmiedet im Gefängnis, wenn ich herauskomme, was ich dann machen werde, hätte Josef machen können. Wenn ich rauskomme, dann werde ich meinen Brüdern es aber zeigen. So, und dann ist er noch sogar so rausgekommen, also richtig toll aus der Nummer rausgekommen, indem er der zweite Mann in ganz Ägypten wurde. Er hätte jetzt richtig, richtig, richtig seinen Brüdern zeigen können, wo die Hake hängt. Er hat darauf verzichtet. Und dann kommen sogar diese Brüder zu ihm, weil die Hungersnot mittlerweile auch Palästina erreicht hat und Israel erreicht hat und seine Familienangehörigen kommen zu ihm und er zeigt sich ihnen nicht auf brutale Art und Weise, er bestraft sie nicht, sondern er sagt nachher zu ihnen, ihr habt das Böse mit mir machen wollen, aber Gott hat es richtig gut gemacht. So, bitte wieder aufwachen, ich weiß, jetzt so ein müder Punkt, gleich gibt es Kaffee. Wenn du Opfer bist, du fühlst dich als ein Opfer, weil dir wirklich jemand richtig was Böses reingewürgt hat in deinem Leben, ja? Darf ich dir mal was sagen? Wenn du mit Rache, Unvergebenheit, mit Groll darauf reagierst, bist du doppelt gestraft. Du kommst nicht los von dem Täter, der dein Leben versaut hat. An irgendeiner Stelle. Du kommst nicht los, weil du beschäftigst dich die ganze Zeit mit diesen Rachegedanken oder mit dieser Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist. Warum, 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 wieso, weshalb? Ja? So. Du bist doppelt gestraft. Die alten Römer haben das mal so gemacht, dass wenn einer ein Totschläger war, dann hat man dem Totschläger die Leiche des Verstorbenen draufgebunden auf den Rücken und dann hat die Person sich so lange totgetragen an dem, den er erschlagen hat. Das war eine brutale Art der Bestrafung. Aber ich glaube, in gewisser Weise, im übertragenen Sinne, passiert sowas so häufig, auch in meinem eigenen Leben. Dann trage ich die toten Lasten meines Lebens mit mir selber herum. Wie eine Strafe liegt die auf meinem Leben. Dass jemand, das entweder dort, wo ich mir nicht vergeben kann oder wo jemand anders mir was angetan hat, dann nehme ich den mit seiner Last auch noch drauf. Und Gott sagt, nein, hört auf mit diesem blöden Spiel, das ist doch nicht, was ich will. Ich möchte euch einen Neuanfang geben. Die Rache gehört mir. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Wir lassen los, das ist los. Vergeben. Vergeben. Vergeben, das heißt weggeben, loslassen, nicht mehr selber drum kümmern. Ich vergebe jedem allen alles, ich schenke jedem Gnade. Boah. Das ist übernatürlich, das kann man nur mit Gottes Hilfe. Darum sagt ja Jesus, der Meister, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagt nicht, hey, ich bin der große Vergeber, ich vergebe allen. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Hast du schon mal gehört? Damit sagte, du kannst gar nicht vergeben, die dir wirklich wehgetan hat. Du schaffst es nicht allein. Du musst es nicht allein schaffen, Schätzchen. Ich bin dein Vater. Ich sorge für dich. Ich helfe dir, dass du den anderen vergeben kannst, dass du dir selber vergeben kannst. Boah. Das ist noch viel schwerer. Und das Allerschwerste ist, dass du mir vergeben kannst. Doch, du klagst mich auch an. Natürlich habe ich dir nichts getan, was du mir vergeben musst, aber du kannst loslassen. Die Lügen, die du glaubst, die du fühlst, die du denkst, nämlich, dass ich ein ungerechter Gott wäre, dass ich kein Interesse an dir habe, dass du benachteiligt wärst, dass ich andere lieber habe als dich, das sind alles fette Lügen. Lass sie los. Vergebe. Lass los. Lass los. Ich glaube, das war das Geheimnis im Leben von Josef. Und das war wirklich sein Geheimnis, das er gelernt hat. Und das hat er bestimmt nicht in einer Nacht gelernt, einer Mondscheinnacht. Das hat er über Jahre, Jahrzehnte gelernt, seinem Gott zu vertrauen und nicht auf Menschen zu vertrauen, nicht mal auf sich selbst zu vertrauen, auf seine eigene Stärke und Kraft. In dieser Güte Gottes, in seiner Liebe zu ruhen. Heilung braucht Zeit. Im Rückblick verstehen wir erst richtig. Oder besser. Maria Prian sagt immer Lola Gola, ne? Loslassen, Gott machen lassen. Er überlässt alles Gott in seinem absoluten Vertrauen. Aber Vater ist nicht nur Regisseur meines Lebens und nicht nur irgendwie eine Hauptperson. Er ist der Autor meines Lebens. Er alleine kann mein Leben umschreiben. Und das, was der Böse machen wollte, vielleicht wollte er dein Leben wirklich zu einer Tragödie werden lassen. Ja, aber das ist nicht das Letzte. Gott schreibt immer noch weiter. Er kann das Programm immer noch überschreiben und neu schreiben. Und das liebt er. Er liebt aus schwierigen Biografien, herrliche Biografien zu machen. Warum sagen wir immer nicht, du hast eine Botschaft, dein Leben ist die Botschaft. Alles, was in deinem Leben passiert ist, passiert zur Zeit, passiert oder passieren wird, alles gehört dazu. Und er will eine Liebesbotschaft daraus machen, eine Freudenbotschaft, eine gute Nachricht. Ja, der Vater im Himmel sammelt Geschichten und auch dein Leben. Und es kann sein, dass du da eine Menge Fragezeichen drin hast, wo du sagst, das verstehe ich aber nicht. Wie soll das in irgendeiner Weise etwas Gutes ergeben? Frag nicht mich, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe es so oft erlebt, dass Gott aus den Fragezeichen meines Lebens Ausrufezeichen gemacht hat. Es dauert ein bisschen, er zieht da dran. Und dann wird aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Und jetzt schauen wir nochmal Jesus an. Wir haben uns Josef angeguckt, jetzt schauen wir nochmal Jesus an. Auch da. Wenn du Jesus anguckst, du kannst zwei Geschichten schreiben. Die einen werden sagen, ja, Jesus, ja, wo ist denn dein Vater geblieben? Hä? Hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Steig vom Kreuz. Haben die eingerufen, oder? Und eine Menge Menschen glauben heute noch, dass der Vater nicht gekommen ist, sondern dass da ein guter Mensch, ein guter Mensch, so wie alle guten Menschen am Schluss, irgendwie, die werden alle hingeschlachtet, ne? Die Welt ist einfach böse und so ist auch der gute Mensch Jesus am Kreuz gestorben. So kann man die Geschichte lesen, ja. Viele Menschen glauben das so, aber doch nicht wir, oder? Ja, er ist gestorben und in dem Augenblick hätte ich wahrscheinlich genauso wie Petrus und die anderen unterm Kreuz gestanden gesagt, so jetzt ist alles vorbei, alles vorbei. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und es hat eine lange Woche gedauert, bis sie verstanden hatten. Es hat Stunden gedauert, bis man vom Grab wiederkam. Und es hat Jahre gedauert, bis sie noch tiefer verstehen. Es dauert ein ganzes Leben. Ich bin seit 50 Jahren lebe ich jetzt mit Jesus. In diesem Jahr waren es genau im Sommer 50 Jahre, wo Jesus in mein Leben gekommen ist und sich mir als Auferstandener hergezeigt hat. 50 Jahre, das ist eine lange Zeit, finde ich. Verstehe ich ihn immer? Nein, absolut nicht. Vertraue ich ihm mehr und mehr? Ja, auf jeden Fall. Ich lerne sein Herz immer mehr kennen. Und ich weiß, dass er so gut ist, dass wenn ich euch von der Güte Gottes vorschwärme, dann untertreibe ich. Ich übertreibe nicht, ich untertreibe. Er ist noch viel, viel gütiger. Ich habe euch was mitgebracht. In der Vaterschule gibt es Oder bei Vaterherzleuten gibt es immer kleine Geschenke, wenn ihr so lieb seid, dass man hier den Block durch die Reihen gibt. Und zwar eine Scherbe kriegt ihr. Ach, ein tolles Geschenk, ne? Eine Scherbe. Die sind aber so abgerundet, dass man sich nicht dran verletzen kann. Das gehört zu meinen Hosentaschenschätzen. Kleine Jungs haben immer Hosentaschenschätze. Murmeln, Schrauben und sowas alles, ja? Und als Geistlicher, ich bin ja auch nur ein kleiner Junge, wisst ihr das? Also ich bin ein erwachsener Mann und mittlerweile ein alter Mann. Meine Kinder nennen mich schon Opa, ja? Aber in meinem Herzen bin ich immer noch ein kleiner Junge. Und gemessen an einem Ewigvater bin ich noch recht jung. Und in meiner Hosentasche stecken solche Scherben auch als Schatz drin. Sie erinnern mich daran. Es gibt nichts in meinem Leben. Die Scherbe steht ja für etwas, was kaputt ist. Und kaputte Sachen, die werden in unserer Gesellschaft schnell entsorgt. Schnell weggeworfen. Ne? Die repariert man ja nicht mehr. Das lohnt sich ja gar nicht. Ist ja viel zu teuer. So. Aber es gibt bei Gott etwas Wunderbares. Ich habe das vor Jahren entdeckt. Vielleicht kennt das ein oder andere. In Japan gibt es eine Kunst, die nennt sich Kintsugi. Hat jetzt nichts Esoterisches, keine Sorge, sondern deswegen eine alte Kunst, die die Menschen damals, weil man damals noch nicht alles weggeschmissen hat, die hatten ja dieses tolle japanische, chinesische Porzellan und so weiter. Und wenn da was kaputt gegangen ist, dann war das damals viel zu teuer, um nur weil da irgendwo eine Scherbe fehlte oder mehrere Scherben waren, das wegzutun. Also was hat man gemacht? Man hat die Scherben genommen und hat in Gold und in Silber eine Einfassung gemacht, ein Kit sozusagen dazwischen. Und so wurden diese Gefäße durch das Gold und das Silber, was dort reinkam, noch viel, viel kostbarer. Und dann wurde das richtig zu einem Kulturergebnis ihrer japanischen Kultur. Das Kintsugi war etwas ganz Kostbares. Und das stellte man hin und man sah an den goldenen Adern sozusagen, diesen Gefäßen, wie kostbar das ist. Manchmal wurde so ein Gefäß dadurch veredelt geradezu. Und jetzt stell dir mal, spürst du gerade so die Scherbe in deiner Hand? Es gibt sicherlich auch Scherben in deinem Leben, in deiner Biografie, wo du sagst, da ist was kaputt gegangen. Eine Ehe, ein Traum, eine Hoffnung, ein Versprechen, das nie eingelöst wurde, eine Gemeindesituation. Was auch immer es sein mag, ja. Vielleicht müsstest du eine ganze Handvoll Scherben in der Hand halten, weil es so viel ist. Kann dann jetzt, nimm mal das mal stellvertretend. Aber ich würde gerne für dich jetzt beten, bevor wir in die Kaffeepause gehen, dass Gott heute ein Wunder tut, dass er diese Scherbe nimmt und sie mit seinem Gold, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit umgibt und ein Kintsugi-Gefäß daraus macht, aus deiner Biografie. Auch gerade, und dann werden gerade die Brüche, gerade das, was wir verstecken wollen, was wir am liebsten niemandem zeigen wollen, und sagen, nee, da schäme ich mich. Weißt du, im Reich Gottes gibt es keine Scham. Gott ist unverschämt gut. Unverschämt gut, es gibt keine Scham. Und das Schreckliche ist, dass wir Christen so lange mit Schuld und Schande und Scham operiert haben, dass wir meinten, so bekämen wir die Menschen ins Reich Gottes rein. Das ist genau das Gegenteil. Gott holt uns raus aus unserer Schamecke. Er ist charmant. Okay, jetzt hältst du gerade deine Scherbe in der Hand und umschließ sie mal so, will der Vater heute all das in deinem Leben umschließen mit seiner Güte und Liebe, was in deiner Biografie so schmerzhaft war oder vielleicht geradezu noch ist. Er erkennt das. Du musst das gar nicht jetzt im Einzelnen benennen. Wie hätte dein Leben anders aussehen können, wenn das und das und das und das und das anders gewesen wäre? Das denkt oft unsere Seele. Aber Gott sagt, gib mir dein Leben heute ganz neu. Vertraue dich mir an. Deine Biografie. Ich sammle Geschichten. Ich sammle auch deine Lebensgeschichte ein und vergebe. Lass los. Vielleicht fällt dir jetzt ganz konkret eine Person ein oder mehrere Personen. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt in deinem Geist eine ganz simple Übung machst. Stell das Kreuz Jesu, das Holzkreuz, dieses alte Holzkreuz, stell es einfach zwischen diese Person und dich. Weil du schaffst es gar nicht, von der Person loszuwerden, aber Jesus, der am Kreuz hing für dich und für mich, für alle Sünde der Welt, der schafft das. Und dann lass los, so gut du kannst. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht ist es deine Mutter, deine Vater, deine Geschwister gewesen, vielleicht irgendeine Autoritätsperson. Lass sie jetzt los, so gut du kannst. Mehr verlangt Gott nicht. Dann überlass es Jesus, damit fertig zu werden. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes das Gold des Himmels jetzt hier fließen lässt, heute Nachmittag, hier in diesen Raum hinein, in unsere Herzen hinein, in unsere Lebensgeschichten hinein. Du bist der Kintsugi-Weltmeister. Du kannst aus etwas Zerbrochenem eine neue Herrlichkeit schaffen. Und darum bete ich, dass du Geschichten, Biografien heute Nachmittag neu schreibst hier im Raum. Sie im Himmel neu geschrieben werden. Und dass du das, was böse gemacht werden sollte, so wie Josef gesagt hat, ihr wolltet es böse mit mir machen, aber Gott hat es gut mit mir gemacht. Das sprechen wir aus jetzt im Geist über den Situationen unseres Lebens. Ihr habt es böse mit mir machen wollen, aber Gott macht es gut mit mir. Vater, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir von Herzen. Danke für die schönen Gefäße, die hier entstehen werden, heute Nachmittag auch. Danke dafür. Danke für das, wo du schon dabei bist, zu polieren und ja, Neues zu wirken. Halleluja, danke dafür. Vielen, vielen Dank. Halt nochmal einen Augenblick so stille, wir einen Augenblick, lass uns im stillen Gebet vor Gott verweilen und vielleicht will er dir noch was ganz persönlich in dein Herz sagen, dann hör so gut du kannst. Wir schenken ihm einfach diese Minute mal. Ja, ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt und dem ich voll vertrauen kann. Und er streckt mir seine starke Hand entgegen und ich hänge mich ganz einfach an ihn dran. Ja, ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt und dem ich voll vertrauen kann. Und er streckt mir seine starke Hand entgegen und ich hänge mich ganz einfach an ihn dran. Wir sind hierher gekommen heute Nachmittag, um euer Vertrauen zu stärken, einen guten Gott und Vater. Einen guten Gott und Vater, er liebt dich unbeschreiblich. Viel mehr, als du dir das jemals überhaupt vorstellen kannst. Und alle seine Gedanken sind voller Zukunft und Hoffnung. Und du wärst schon längst nicht mehr hier. Du wärst schon längst tot, gestorben, überfahren worden, wahrscheinlich gar nicht geboren worden. Nicht ins Leben hineingekommen, wenn er nicht für dich gesorgt hätte. Wenn er nicht für dich gekämpft hätte, wenn er nicht aufgestanden wäre und gesagt hätte, das ist mein Sohn, meine geliebte Tochter, niemand rührt sie an. Wie viele Wege ist er dir nachgegangen? Wie oft bist du abgehauen, weggelaufen, hast deine eigenen Wege gesucht? Und jedes Mal, wenn du nach Hause gekommen bist, hat er dir keine Vorwürfe gemacht. Guck dir Lukas 15 an, der Vater. Hat er irgendein Wort des Vorwurfs seinem Sohn gesagt? Er ist ihm entgegengelaufen und hat ihn abgeschlotzt mit seinen Küssen. Das ist unser Vater. Das ist das Bild, das Jesus uns vor Augen malt. Und wenn du an irgendeiner Stelle in deinem Geist, in deinem Innersten ein anderes Bild von Gott, dem Vater, hast, dann ist das falsch. Dann ist eine falsche Prägung. Dann ist es eine Lüge. Dann ist dir vielleicht ein harter Richtergott vor Augen gemalt worden. Aber so ist Gott nicht. Voller Liebe, voller Erbarmen, voller Güte. Man kann bei ihm nicht übertreiben. Und er liebt dich. Er liebt dich so sehr, weil er etwas in dir sieht von seiner Herrlichkeit. Das kann nicht einmal die schlimmste Sünde kaputt machen. Du könntest ein Massenmörder sein. Du könntest der schlimmste Mensch sein, den man sich so vorstellen könnte. Weiß ich was, wer ist das für dich? Putin? Mao Zedong? Weiß ich was? Irgendein Diktator? Denken wir oft, ne? Das sind die bösesten Menschen. Aber was, egal wie der Name wäre, selbst an Adolf Hitler, nimm wen immer du willst. Gott in seiner Liebe will immer diesen Menschen anders sehen, als wir ihn sehen. Es rechtfertigt niemals die Sünden, die wir tun. Niemals. Gott wird nie einen Kompromiss machen mit Sünden. Niemals. Aber er schafft es, den Sünder zu lieben und die Sünde zu hassen. Und er liebt uns. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Viel, viel mehr, als du dir das jemals vorstellen kannst. Aber diese Liebe, diese Macht, das ist die stärkste Macht im ganzen Kosmos und die kann uns gesund lieben. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und du hast so ein bisschen davon jetzt geschmeckt, gerochen, so wie frischer Kaffee, der so nebenan gleich gibt es Kaffee und Kuchen, so, du riechst das so, kommst schon um die Ecke, dann lass dein Herz bitte offen sein. Es dauert ein bisschen, deshalb machen wir auch gleich weiter nach der Kaffeepause. Wir werden dann eine Segnungszeit haben, wir werden Segnungsangebote haben. Niemand muss, es ist alles freiwillig hier, aber wehe nicht. Nein, alles freiwillig. Aber wir brauchen manchmal unsere Zeit, unsere Herzen finden zu lassen. Aber Gott sucht dich. Er möchte die Geschichte deines Lebens weiterschreiben heute Nachmittag. Okay? Gut, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen und um 16:45 machen wir weiter. In der Zwischenzeit ist der Büchertisch offen, man kann auch ein bisschen sich die Beine vertreten. Also 16:45 sehen wir uns wieder.